Bitcoin unter 75.000 Dollar, Ethereum kämpft um die 2000er Marke und Solana hat die Zweistelligkeit bereits von unten begrüßt. Der Kryptobärenmarkt nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Es ist der heftigste Abverkauf seit dem 10. Oktober. Und das Kuriose, während Krypto blutet, verlieren Gold und Silber an nur einem Tag mehr als das Doppelte der gesamten
Kryptomarktkapitalisierung.
Wir erleben seit Donnerstag einen globalen Fallout, den niemand so wirklich erklären kann. Heute erfahrt ihr, warum das System gerade den Stecker zieht und wie ihr als Investoren jetzt einen kühlen Kopf bewahrt, während andere kapitulieren. Diese Folge dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Damit herzlich willkommen zum BTC Echo Invest. Es ist Montag, der 2. Februar. Ich bin Johannes Maxwell und bei mir ist unser Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, was wir gerade erleben, ist historisch. Nicht nur der Kryptomarkt rauscht gewaltig ab oder ist gewaltig abgerauscht, sondern Gold und Silber erlebten letzte Woche in einem Tag zweistellige Verluste. Heute geht es schon wieder bergauf. Das Ganze hat irgendwie Form einer All-Season. Auch an den Börsen war es sehr volatil, auch besonders heute Nacht nach Eröffnung der Futures. Wir kommen gleich natürlich zu den Gründen, aber erstmal wollte ich von dir wissen, Stefan, wenn Bitcoin in nur wenigen Tagen 10.000 Dollar einbricht und das schon zum zweiten Mal seit November, was macht ein Stefan Lübeck da?
Ja, erstmal krank sein, ne? Wie du hörst, aber ich bin zumindest etwas genesen, also in diesem Sinne, hallo Johannes, hallo ihr Lieben, ich hoffe, ich in Nasale nicht zu lolle. Insgesamt, ja, das ist schon heavy. Und genau als ich mal wieder mit Grippe flachgelegen habe, erwischt es dann auch den Markt. Er wurde rasiert sozusagen. Ich habe mich auch rasiert, wie ihr seht. Insofern passt alles zusammen. Tatsächlich habe ich bisher nur selber am Wochenende in ganz kurzfristigen Timeframes die Volatilität gehandelt, weil ihr wisst, Trader lieben Volatilität. Und diese ganze Seitwärtsrange, die wir bei Bitcoin in den Vormonaten hatten, das ist eher eigentlich hin und her macht Tasche leer. Das ist des Traders Tod, wenn man es nicht gerade mag. Gibt Leute, die auch das mögen, ich eher nicht. Insofern Trendbewegungen finde ich gut, weil dann auch immer oftmals aus so einem heavigen Abverkäufen dann auch wieder schöne Gegenbewegungen kommen. Bezogen auf Bitcoin haben wir jetzt mit dem Bereich 74.000, 75.000 die erste interessante charttechnische Zone angelaufen, abgearbeitet, auch erstmal als quer. Sozusagen Boden kurzfristig genutzt. Ich habe daher gestern Abend dann auch für eine Bitcoin-Position im BTC Echo Musterportfolio aufgestockt. Die Marke 74.5 ist auch nicht irgendwo aus der Welt gegriffen. Ich hatte die in der Vorwoche als maximales Wochentief tatsächlich auch hier im Invest schon frühzeitig angesprochen. Wer meine Chartanalyse nächst, dafür braucht ein Plus-Abo. Da steht auch diese Marke relevant drin, dass ich gesagt habe in der ersten Reaktion, da muss halt einfach was kommen. Das ist dann auch passiert. Insofern, wie mache ich sowas aber? Dosiertes Kaufen nenne ich das. Das kann man gut bei unserem Sponsor der heutigen Folge, Coinbase. Coinbase bietet über 280 Coins an, also eine große Vielfalt verschiedener Kryptowährungen, um sich dann auch ein breit gefächertes Kryptoportfolio aufzubauen. Und zum Beispiel dann in diesem Fall via DCA, ne, also immer scheibchenweise Positionen auch ausbauen zu können. Darüber hinaus für die passiveren Anleger bietet es attraktive Staking-Möglichkeiten und einige Coins lassen sich hier mit bis zu 14% Rendite staken und das Ganze unter höchsten regulatorischen Standards. Coinbase, wisst ihr, ist der erste in Deutschland regulierte Kryptoverwahrer, verfügt über eine MiCA-Lizenz. Und wenn ihr euch jetzt über den Link in der Beschreibung registriert, bekommt ihr von unserem Sponsor Coinbase aktuell weiterhin 30 Euro in Bitcoin und das schon, soweit ihr einen Trade in Höhe von 30 Euro eröffnet habt. Insofern kann auch, ich sag mal, ist es vielleicht interessanter denn je. Ne? Also man kauft ja, wenn die Kerzen richtig hart rot sind. Das haben wir jetzt übers Wochenende gesehen. Insofern vielleicht nicht die allerschlechtesten Zeitpunkt, mal ein bisschen was zu kaufen, Johannes.
Ja, Coinbase hat ja unter anderem zu seiner Roadmap Hype von Hyperliquid hinzugefügt. Das heißt, Hype bald auf Coinbase möglicherweise handelbar. Und damit kommen wir eigentlich schon zu dem ersten Altcoin, über den wir heute sprechen wollen. Hyperliquid, es gibt ein Projekt oder es ist das Projekt, das inmitten dieses ganzen Chaos irgendwie geschafft hat, die Oberhand zu behalten. Also Hyperliquid weiterhin knapp 40% im Plus auf Wochensicht. Ich muss schon sagen, ich habe wirklich selten im Crypto-Space einen Token gesehen, der so eng mit seinen Fundamentals im Einklang ist, dass er selbst während dieses massiven Crashs so eine Stärke zeigt. Das Protokoll, das läuft vor sich hin und verzeichnet weiterhin konstante Einnahmen und es wurden auch in diesem Kurschaos bei Bitcoin und Ethereum mehrere Wale für mehrere Millionen US-Dollar liquidiert. Man hat ja auch Gold und Silber und auch Aktien auf der Perp-Dex, die man handeln kann und damit hat man auch seine Einnahmequellen weiter diversifiziert. ich sag mal, eine DEX ist ja auch erstmal egal, ob es runter oder rauf geht. Wichtig ist ja die Aktivität bzw. das Handelsvolumen. Das sehen wir hier, das überstieg in den letzten Tagen wieder 15 Milliarden Dollar. Zudem sichert sich Hyperliquid weiter Marktanteile gegenüber den zentralisierten Betreibern. Da gibt es aktuell auch ein neues Allzeithoch in Marktanteilen, 6,2% gegenüber allen anderen Sexes. Wir sehen es hier aggregiert dann natürlich, also Binance und Co. Und Stichwort Binance. Die sind ja in den letzten Tagen in Verruf geraten. So hat ja der OKX-Gründer Binance für den Crash verantwortlich gemacht am 10. Oktober, den wir da gesehen haben. Stefan, glaubst du, das ist Hyperliquids Chance? Also nicht unbedingt auch das Scheitern von Binance, aber vielleicht auch das aktuelle Marktumfeld? Und wenn ja, glaubst du, dass Hype sich wirklich vom Rest des Marktes entkoppeln kann und zu einem guten Buy wird?
Also ich finde die Aussagen vom OKX-Gründer vielleicht auch ein bisschen problematisch. Denn dass Binance allein verantwortlich ist, sehe ich so nicht. Wir wissen, da hat was nicht funktioniert wegen der Probleme des Pricings, weil die im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt noch kein unabhängiges Oracle implementiert hatten. Also sprich, eine Teilschuld trifft sie. Aber im Endeffekt gab es die größten Liquidations auch am 10.10. und auch jetzt am Wochenende wiederum, wohlgemerkt, auf Hyperliquid und nicht bei Binance. Zeigt natürlich auf der anderen Seite auch, die Leute handeln einfach mehr bei Hyperliquid mittlerweile. Das heißt, da ist richtig Volumen drauf. Und ich gebe allerdings nicht so viel drauf, wenn ein CEO eines Konkurrenten mit dem Finger auf, ja, in diesem Fall Binance zeigt. Unabhängig davon finde ich Hyperliquid, du hast es gesagt, hat sich gut gehalten. Jetzt ist die Frage, ne, wir haben schon diesen harten Abverkauf gesehen. Hyperliquid hält sich im Bereich der 30. Wir wissen, wir beide hatten ja darauf hingewiesen, irgendwo zwischen, ich sag mal, 25 oder alles unter 30 vielleicht ein Stück weit, kann runter in Richtung 20 dann perspektivisch ein interessantes Investment sein. Insofern, das spielt sich jetzt erstmal aus. Spannend wird es, glaube ich, wenn wir sehen, dass diese 30 dann hält und wir wirklich mal eine größere Erholungsbewegung sehen, kann Hyperliquid dann im Endeffekt der Coin sein, der vielleicht, ja, ich sag mal, den zusammen, logischerweise mit Bitcoin, der immer so quasi der Pull ist, wegen, aufgrund seines größten Dominanz, Hyperliquid dann im Endeffekt auch einer ist, der relativ dann weiter outperformt und weiter gen Norden zieht.
Mhm. Ja, wollt ihr beim Thema Krypto immer einen Schritt voraus sein, dann empfehle ich euch an dieser Stelle einmal die BTC Echo App, verfügbar im App Store und im Play Store. Da gibt es Echtzeit-News, Kursalarme, Prognosen und Analysen. Damit seid ihr dann immer top informiert. Jetzt downloaden, den Link dafür gibt es in der Videobeschreibung. Wir gehen einmal ins Hauptthema über und wie heißt es so schön? Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Stefan, es gibt eigentlich so vieles, über das wir heute sprechen müssen. Wir hatten im letzten Investjahr eine volatile Woche vorhergesagt. Volatil ist aber eine Untertreibung, wenn wir auch auf die Charts hier schauen. Und das sind, für eine kleine Einordnung, nicht irgendwelche Meme-Coins, die von ihren Devs geruggt wurden. Das sind die Charts der bis vor kurzem größten Vermögenswerte der Welt. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen verquasselt. Gold und Silber. Ich glaube, Silber ist mittlerweile wieder auf Platz 3 abgerutscht, von Nvidia überholt. Vielleicht auch nicht mehr, denn Silber ist schon wieder über 80 Dollar. Es ist einfach so krass, was da gerade abgeht. Die haben letzte Woche an einem Tag jeweils 21% und 40% im Minus gehabt. Das ist, ich weiß nicht, historisch. Ich weiß nicht, ob es schon mal so einen Tag gegeben hat. Da sah es ja noch kurz so aus, als wenn Krypto mal von der Seitenlinie zuschauen würde, während woanders die Verluste gemacht werden, aber nur einen Tag danach folgte auch bei uns eine regelrechte Kapitulation. Wir erleben das gerade aber auch über alle Assetklassen hinweg, massive Volatilität, die ziemlich genau mit der Ernennung des möglichen nächsten Fed-Chefs durch Donald Trump begann, Kevin Warsh. Und diese war ja für viele eine Überraschung. Stefan, vielleicht kannst du mal erklären, wer ist Kevin Warsh und ist sein Stil wirklich so schlimm, dass diese Marktreaktion zustande kam?
Das ist eine gute Frage. Also Kevin Warsh ist erstmal, wer ist er? Ist ein Ökonom und ehemaliges Mitglied des Board of Governments der US-Notenbank Fed. Er war tatsächlich während der Finanzkrise 2008 einer der jüngsten Fed-Gouverneure aller Zeiten und gilt heute tatsächlich als eher hawkisch. Das wundert mich ja, weil wir eigentlich denken ja, Herr Trump will jetzt jemanden, der nur noch dovish ist und quasi alles auf Null, also die Leitzinsen am besten gestern schon auf minus 5% gepackt hat, so nach dem Motto. Also er ist eher bekannt dafür, inflations- und stabilitätsorientiert zu sein. Während der Finanzkrise 2008, ja, war er, wie gesagt, damals schon im Governance Board, also sprich, er ist schon jetzt kein Neuling, er ist schon alter Hase. Und er sagt aber auch, ne, so ein paar Aussagen, damit man einfach mal ihn vielleicht auch einordnen kann. Die Fed habe 2022 zum Beispiel zu lange gewartet, die Zinsen anzuheben. Das zeigt eigentlich so seine Hawkishness. Er sagte, die Fed habe an Glaubwürdigkeit verloren, weil sie nach Covid zu stark stimuliert hatte. Das gute alte Powell, whatever it takes, was dann im Endeffekt ja den Boden im März 2020 eingeleitet hatte. Er sagte, QE, also die quantitative Lockerung, blähe Vermögensblasen auf und verschärfe Ungleichheit. Er behauptet, eine regelbasierte Fed zu unterstützen, statt diskretionärer Geldpolitik. Er will insgesamt, das ist eigentlich interessant, eine kleinere Fed-Bilanz und einen stärkeren Fokus auf Preisstabilität. Ja, und das sind ja auch so ein paar Aussagen, die vielleicht, würde man denken, eigentlich nicht so dementsprechend, was man eigentlich von Trump die ganze Zeit hört oder was er sich wünscht. Ich habe mal hier eigentlich, müsst ihr am besten, ne, das vielleicht einen Screenshot machen, die uns auf YouTube zuschauen. Da seht ihr einfach mal, was er in der Finanzkrise im Grunde genommen 2007, 2008, 2009 alles so von sich gegeben hat. Da sieht man das mal so ein bisschen. Wenn Anleger also vielleicht kurzum einer lockeren Geldumgang mit Inflation erwarten, spricht Kevin Washs bisherige Bilanz aus der Vergangenheit gesehen, zumindest mal dagegen. Im April 2009 beispielsweise, selbst Monate nach dem Zusammenbruch von den Lehman Brothers, also der Bank, also quasi als die Great Financial Crisis da voll im Markt angekommen war, und als die Arbeitslosigkeit in den USA zwischenzeitlich auf 9% hochgeschnellt war und die Kerninflation PCE nur 0,8% betrug, wir wissen, aktuell steht sie knapp unter 3%, stand die Wirtschaft unter deutlichem Deflationsdruck, das wissen wir. Dennoch erklärt Walsh wiederum, er mache sich mehr Sorgen um Aufwärtsrisiken als um Abwärtsrisiken für die Inflation. Seine Führung könnte also ja eine deutlich aggressivere Geldpolitik der Fed bedeuten, als die von vielen Märkten erhoffte oder auch erwartete Lockerung, muss man sagen. Und aufgrund, das ist vielleicht auch so ein bisschen sein Problem vielleicht und auch das, was so ein bisschen letzten Freitag dann zu diesen Abverkäufen führte, aufgrund seiner Fehleinschätzung und Haltung in 2008, 2009 rechnet der Markt tatsächlich nicht mit einer dovischen Haltung. Wie wir halt seit Powell wissen, ist die Art der Kommunikation gerade bei diesen Pressekonferenzen der FOMC wichtiger denn je. Wir wissen immer, wenn der da ins Stottern kam, auch Powell, und wenn er sich nicht klar ausgedrückt hat, hat der Markt das im Grunde genommen direkt bestraft. Er gilt also im Endeffekt nicht als guter, ja, Communicator im Endeffekt. Interessanterweise habe ich nochmal eine Grafik rausgeholt, dass wir, seitdem er jetzt fest nominiert ist, sind die Rate Cut Expectations gestiegen, was darauf hindeuten könnte, dass er vielleicht dann doch ein bisschen nach Trumps Pfeife tanzen könnte. Ich kann mir persönlich aber tatsächlich sogar vorstellen, ne, mal gucken, ob ich da richtig oder falsch liege, dass Trump, der ihn zwar jetzt nominiert hat, sich bis Mai, weil wir wissen ja, er gerne mal, ne, dreht er sich um 180 Grad dann, nochmal umentscheiden könnte, zumal Widerstand aus beiden Lagen, darf man nicht vergessen, gegen die Nominierung von Herrn Walsh tatsächlich in den letzten Tagen auch durchgedrungen ist. Da gibt es auch einen republikanischen Senator, der auch im Banking Committee sitzt, der sagt, wir könnten auch noch verhindern, oder ich persönlich würde das gerne verhindern, dass der Mensch überhaupt der Fed-Vorsitzende wird. Insofern, da sieht man, bis Mai kann noch viel passieren. Immerhin, um vielleicht mal auf Krypto überzuleiten, ist er ein Fan von Bitcoin und Ethereum. Er findet insbesondere Bitcoin gut und er hält aktuell zumindest mal laut Arkham 9 Bitcoin, 6 Ethereum und dann noch ein paar andere Kryptos. Das ist jetzt ein paar Tage alt, aber roundabout, ja, über eine halbe Million in Krypto hat er selber investiert. Also dann zeigt, er ist zumindest mal kein absoluter Kryptogegner.
Ja, wird auch in unseren Kreisen teilweise der erste Bitcoin-Friendly-Fed-Banker genannt oder der Bitcoin-Fed-Banker, wie auch immer. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen weniger seine mögliche Haltung ist, die eingepreist wurde, sondern vielleicht auch die Tatsache, dass man ihm Kompetenz abspricht oder der Markt ihm Kompetenz abspricht angesichts seiner Vergangenheit. Sicherlich auf jeden Fall ein Faktor für den Abverkauf. Es gab auch noch viele andere geopolitische Tensions, die wir da gesehen haben. Unter anderem kam die PPI Inflation deutlich höher als erwartet raus. Vielleicht war das einfach für den Markt dann doch zu viel. Wir bleiben mal bei Krypto. Die Bewegungen, die wir aktuell sehen, die sind massiv, aber sie sind vor allem eines, sie sind selten. Ein Blick auf die On-Chain-Daten zeigt, dass nach unserem All-Time-High im Oktober wir jetzt erstmals sozusagen ein negatives Extrem erreicht haben. Wir haben aber auch gleich mehrere entscheidende Durchschnitte gebrochen, was besorgniserregend ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also zum einen, das ist ziemlich interessant, die meisten Bitcoin-ETF-Käufer, die sind nun im Minus. 84.000 Dollar war hier die magische Grenze. Einzig der, beziehungsweise die Käufer der Fidelity-Bitcoin-ETFs, die verzeichnen noch ein leichtes Plus, wie wir hier in dem Glassnode-Chart sehen. Die orange Linie ganz unten. Ansonsten sind wir durch die ganzen Durchschnitte durchgefallen. Das heißt, es dürfte spannend zu sehen sein, wie die ETF-Holder jetzt nach Opening in den USA handeln, ob der Dip da gekauft wird oder hier auch weiter zu Panic-Selling kommt. Dazu gucken wir uns noch den True Market Mean an und der repräsentiert den durchschnittlichen On-Chain-Kaufpreis von Bitcoin und zwar von allen aktiven Marktteilnehmern, beziehungsweise der von aktiven Marktteilnehmern gehalten wird. Und auch hier sind wir drunter gefallen. Das gab es zuletzt im Bärenmarkt im August 2023. Ja, und auch für unsere unseren Lieblings Bitcoin Permabullen Michael Saylor wird die Luft immer dünner. Wir stehen jetzt mehr oder minder nahe seines Average Buy Kurses. Er war ja sogar zwischenzeitlich eine knappe Milliarde im Minus, als Bitcoin unter 75.000 Dollar fiel. Jetzt hat er vorhin wieder angekündigt, Bitcoin nachgekauft zu haben. Es war diesmal tatsächlich nicht viel. Ich habe dir die Zahl gerade noch vorgelesen. 855 Bitcoin für 75 Millionen Dollar zu einem Kurs von 87.000 Dollar. Also auch da ist er schon deutlich im Minus. Wenn ihr wissen wollt, welche Gefahren durch Saylors Verlust konkret auf Bitcoin warten, dann schaut doch gerne in der Plus-Sektion auf unserer Webseite vorbei. Hier erscheint in den nächsten 24 Stunden ein Artikel, der die ganzen Mechanismen aufdröselt und euch konkret sagt, ab wann es für Saylor und Bitcoin gefährlich wird. Und wo wir dabei sind, das BTC Echo Plus Abo, das erhaltet ihr bereits für 1 Euro. Hier steckt der wahre BTC Echo Alpha drin mit exklusivem Zugang zu Expertenanalysen, Interviews und Hintergrundberichten. Stefan, Analysten bei Fractal, die nennen es, also diese Kurslage aktuell, das größte Deleveraging in der Geschichte des Kryptomarktes, in einem der kürzesten Zeiträume, die jemals verzeichnet wurden. Wie ernst ist die Lage?
Ihr seht es, das Leverage ist natürlich jetzt auch in den letzten Jahren deutlich höher gewesen, als wir es noch 2021 hatten. Ne? Das muss man sieht man einfach mal, auf welchem Niveau wir uns mittlerweile bewegt haben. Es hat sich seit dem All-Time High im Oktober halbiert. Innerhalb von 4 Monaten, das ist erstmal per se eine Ansage. Und es zeigt eigentlich 2 Sachen. Zum einen, dass institutionelle Anleger den Markt verlassen haben. Jetzt denkt nicht, oh Gott, alles sind gegangen. Hat auch damit was zu tun, dass sich der Delta-Neutral-Trade, den wir ja auch im Vorjahr häufiger mal angesprochen hatten, wo es sich einfach gelohnt hat, okay, dass sozusagen man geht long auf der einen Seite und man geht short auf der anderen Seite, sprich man long zum Beispiel Bitcoin Spot oder man longt die ETFs, gleichzeitig hedgt man das durch, weil man durch die positiven Funding Rates von 10 und mehr Prozent dann einfach einen Zero-Risk-Trade hat und solide Rendite sozusagen bekommen konnte. Das haben vorzugsweise Hedgefonds gemacht, wie Millennium zum Beispiel. Die sind jetzt da momentan nicht daran interessiert, weil es sich einfach diese Möglichkeit nicht bietet. Es ist logischerweise erstmal negativ, wenn man sagt, okay, Instis haben sich zurückgezogen, weil sie vielleicht irgendwo mehr Rendite sehen. Der zweite ist definitiv, warum wir auch das Leverage hier so runter haben gesehen haben, also das Open Interest, was 50% gefallen ist, dass viele Trader entweder liquidiert wurden. Wir haben heute Morgen im Vorgespräch darüber gesprochen, bei Bitcoin auch, aber auch gerade bei Ethereum haben wir gesehen, massiv, wie auch diese ganzen Hyperliquid-Wale, die zwischenzeitlich massiv im Plus standen, die wurden jetzt alle im Grunde genommen aus dem Markt rausgehauen und haben also teilweise x Millionen Beträge da in den Sand gesetzt. Keine Ahnung, wie man das machen kann. Aber dann gut, Risk Management kennen die, glaube ich, alle nicht so. Das sind alles so eine Zock-Junkies scheinbar. Und anders wiederum gibt es dann auch die, die vielleicht Positionen geschlossen haben, auch aus Angst liquidiert zu werden, weil sie vielleicht auch einfach zu stark gehebelt im Markt waren. Und wenn hohe Volatilität da ist, sage ich ja immer, ey, holt bloß nicht den großen Hebel raus. Das ist eine Sache, wenn ich mit mal 2 Hebel unterwegs bin, dann kann ich auch mal 50% Drawdown theoretisch dann sozusagen abfedern. Insgesamt finde ich das wiederum aber, dass wir im Grunde genommen gerade diese, ich sag mal, großen Zocker jetzt aus dem Markt haben, finde ich per se eigentlich gut. Das ist eine Art Gesundung des Marktes und spricht eigentlich mittelfristig eher dafür, dass die Chance für eine Stabilisierung des Preises dann auch im Zuge dessen oder sozusagen in der Folge dessen dann auch angestiegen sind.
Mhm. Ja, das sind ja schon mal positive Worte. Ich würde gerne noch bei den Analysten von iFractal bleiben. Die sagen nämlich, dass das Kapitulationsrisiko sich tatsächlich erhöht hat, nachdem wir die 81K verloren haben. Ihnen zufolge ist das nächstlogische Kurslevel laut den On-Chain-Daten, die Sie jetzt auch hier, wie wir im Chart sehen, zeigen, $65.000, also knapp unter dem ehemaligen All-Time-High. Gehst du da mit? Welche Bottom-Ziele hast du selbst und wie glaubst du, wird sich Bitcoins Bodenbildung, Konsolidierung, wie auch immer, ausspielen?
Also ich muss da, glaube ich, ein, zwei Sachen zu sagen. Es ist immer relevant, das muss jedem hier, glaube ich, nochmal klar sein. Es kommt immer auf den Zeithorizont an. Bitte, wenn jemand sagt, ich will jetzt hier in 3 Monaten viel Geld verdienen, dann ist nicht das, worüber Johannes und ich vielleicht gerade sprechen, sondern es ist im Endeffekt auch das, was die 11 Rectal Boys da zeigen. Wo ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir dann den Boden sehen, um dann perspektivisch höhere Kurse zu sehen? Also das ist relevant für mich. Es dürfte um die Frage, wo sehe ich Ziele und sozusagen, wo könnten wir einen Boden sehen, muss man vielleicht sagen, wir hängen weiterhin logischerweise am restlichen Finanzmarkt und wir hängen am Aktienmarkt. Und wir wissen im Zuge dessen, dass Bitcoin so stark korrigiert ist, obwohl vermeintlich also der Aktienmarkt sich eigentlich ganz gut gehalten hatte, Gold und Silber wissen wir sogar, historische Hausen gesehen haben. Das ist ein Risk, erstmal per Definition ein Risk-Asset ist. Das ist, glaube ich, wichtig zu betonen. Ich rechne persönlich mit weiteren Verwerfungen im 2026 am US-Aktienmarkt. Und das muss man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man auch überlegt, wo könnten wir dann irgendwann mal enden. Denn wir haben jetzt in der Vorwoche die ersten wichtigen Zahlen gesehen, beispielsweise Microsoft. Historisch, ich glaube, das war der zweitgrößte Tagesverlust bei Microsoft, -12%, also auch andere massive, riesige Assets. Microsoft zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das die drittgrößte Unternehmen nach Market Cap der Welt, nach Nvidia und Apple, und dahinter kam schon Microsoft. Da gab es auch mal abgestraft, bums, -12%. Die Zahlen waren soweit eigentlich in Ordnung, aber bestimmte Wachstumsfaktoren haben da nicht so richtig gepasst. Das Wachstum der Cloud-Geschichten bei denen. Da ist dann die Frage, wie sieht es bei der Konkurrenz aus? Wir kriegen diese Woche unter anderem noch Google. Insgesamt muss man sagen, zeigt das eigentlich, viele Aktien, auch Microsoft selber, waren halt sportlich bewertet und diese AI-Fantasien waren dann halt auch sehr stark eingepreist. Wenn das dann mal so ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz so gut sich entwickelt, wie das vielleicht erhofft wurde, dann gibt es auch direkt mal einen Schlag ins Kontor. Und deswegen die Quartalszahlen auch in den kommenden Wochen. Wir haben jetzt in dieser Woche was Google und Amazon und dann in den Wochen danach. Nvidia kommt immer ziemlich am Ende. Das dürfte so ein bisschen vielleicht auch ein Reality-Check für den Markt werden. Und die Entwicklung auch am Commodity-Markt spielt da natürlich mit rein, ne? Diese wahnsinnige Volatilität, und das ist ja insgesamt das, was wir eigentlich so, ich sag mal, asset-übergreifend sehen, spricht dafür, oder spricht nicht wirklich dafür, so rum, dass wir Besonnenheit und Ruhe der Anleger momentan haben, ne? Also besonnen ist da gar nichts mehr und Ruhe sowieso schon mal gar nicht. Sollte uns also weiteres schweres Fahrwasser drohen, und die Gründe dafür kennen wir hier, haben immer wieder gesprochen, sind auf Deutsch gesagt vielfältig, dürfte dann auch Bitcoin und Krypto insgesamt womöglich mitgezogen werden, also kann sich dem dann womöglich nicht entziehen. Und der Switch, da hatten ja auch wieder viele Krypto-Twitter darauf gehofft, der Switch von Edelmetallen in Bitcoin ist zumindest aktuell erstmal ausgeblieben. Und Bitcoin ist weiterhin im Basket High Risk anzusiedeln, muss man sagen. Eine Bodenbildung müsste also meiner Meinung nach, und das sind so ein paar Indikatoren dafür, mit nachhaltigen, frischen Inflows in die ETFs einhergehen. Was hatten wir letzten Freitag? Die Outflows, die größten oder riesige Outflows bei BlackRock, 500 80 Millionen oder was an Outflows an einem Tag. Massiv, also sprich, die Leute haben das untergezogen, weshalb auch die Cost Basis, hat man ja gerade gezeigt im Chart, deutlich jetzt Bitcoin da drunter gefallen war. Welche Ziele ich sehe, ich glaube, da gehen wir dann am Ende drauf ein. Dann haben wir auch den Chart direkt vor dem Blick. Nur eins vielleicht, man sollte mehrere Szenarien haben und man sollte ein Stück weit auch Level to Level denken, und das zeigt ja im Grunde genommen dieser Chart auch, die gehen von Level to Level. Ne? 81.000 war wichtig, wenn der nachhaltig jetzt unterschritten wäre, sehen die potenziell 65.000. Ich stehe vielleicht so ein bisschen dazwischen, aber da schauen wir gleich nochmal genauer drauf.
Auf jeden Fall. Wo wir bei Verkaufen sind, irgendwann sind ja auch die Verkäufer erschöpft, würde man jedenfalls meinen. Und man erlebt dann eine kurzfristige Gegenbewegung. Ein Crypto-Quant-Analyst erklärt, dass dieser aufgrund des historischen Ausmaßes dieses Crashes das beste Risk-Reward-Verhältnis sieht, beziehungsweise dass es irgendwann auf Long dreht. Und er sagt, wir kommen dem gerade näher. Ein Blick auf den Daily RSI, also den Relative Strength Index, zeigt auch, Bitcoin ist so überverkauft wie zuletzt bei 26.000 US-Dollar. Stichwort Überverkauf, Stefan. Ab wann wird aus diesem Crash ein goldener Einstiegspunkt für dich?
Ja, also ich will, das habe ich eben gerade schon mal gesagt, ich will tatsächlich erst einen Rücksetzer am US-Aktienmarkt sehen. Und das ist auch völlig normal. Im Durchschnitt haben wir jedes Jahr eigentlich mindestens 7,5% von einem hoch ein Pullback. Manchmal sind es sogar 10%. Das braucht einen bei der Volatilität und bei der sozusagen heterogenen, schwierigen Lage, auch geopolitisch, nicht wundern. Microsoft hat es vorgemacht, sage ich mal. Weitere könnten oder dürfen folgen. Und die aktuelle Gegenbewegung bei Bitcoin in den letzten Handelsstunden, ne, ist zumindest mal, auch bezogen auf diesen überverkauften RSI im Tageschart, erstmal ein Lebenszeichen und charttechnisch bedingt, bedeutet aber auch, dass es insgesamt noch koordiniert am Markt verläuft, ne? Also es ist nicht so wie 2020 mit der Corona-Geschichte, hat einfach gar nichts mehr gehalten, da haben dann auch Indikatoren völlig egal. Das ist ja immer noch nicht der Fall. Also sprich, wir sehen immer noch stark überverkaufte Märkte an relevante Zonen, werden dann auch halten erstmal, sorgen dann auch für Gegenbewegungen. Wir sehen allerdings mit Blick auf die Orderbücher, muss ich sagen, noch runter bis in den Bereich um, ich sag mal, 69.000 erstmal, was ich vorhin mal schnell geschaut hatte. Einiges an Wahlliquidität, wie ich das mal nenne, also größere Positionen, bei denen dann Investoren womöglich aktiv werden würden. Und das ist tatsächlich, ich nehme es vielleicht hier dann noch ein bisschen voraus, ein Level, was ich spannend finde, zumal hier auch chartisch gesprochen die EMA 200 im Wochenchart verläuft. Also das ist auch eine enorm wichtige Linie. Sicherlich kann es immer noch 10 oder 20% tiefer gehen, ne? Also wir sind rechts vom Chart alle blind, als dieser 70.000er Bereich. Aber für Investoren, das muss man sich vielleicht vor Augen halten, die mittelfristig agieren oder auch langfristig, muss das dann einfach egal sein. Denn das Tief, einfach gesagt, das trifft einer, das trifft eh keiner. Man kann mal Glück haben, aber das Tief werde ich auch nicht treffen. Insofern ist das illusorisch, dann immer noch zu hoffen. Weil das Problem ist immer, Anleger, die zum Beispiel noch vor 2 Monaten gesagt haben, hey, also bei 75.000 kaufe ich auf jeden Fall, die werden natürlich, wenn der Kurs da so angeschossen kommt wie in den letzten Tagen, mit großer Mehrheit dann nämlich doch nicht kaufen, sondern weil sie Angst bekommen und sagen, oh Gott, nee, es geht bestimmt noch tiefer. Und das heißt, sie ziehen ihre potenziellen Limit-Orders immer weiter runter. Am Ende werden ein gewisser Teil von denen dann doch oftmals leer ausgehen, weil sie dann einfach zu bärisch im Kopf einfach sind. Deshalb nochmal, vielleicht noch Financial Advice, aber so sollte man es machen. DCA in kleinen Schritten, gerade wenn man Investor ist und nicht jetzt aktiver Trader. Und so fährt man dann mittel- und langfristig einfach am besten.
Ich glaube, die größte Angst bei vielen Anlegern ist auch einfach, dass wir kryptotypisch in einen sehr, sehr langen Bärenmarkt fallen, wo wir über 1 bis 1,5 Jahre einfach strauchelnde Kurse, Konsolidierungen und tote Hose erleben. Jetzt habe ich vorhin einen Bericht von Bernstein gelesen, dass man eher mit einem Short-Term-Crypto-Bear-Cycle rechnet. Und das würde so ein bisschen dem widerspiegeln, was wir 2025 gesehen haben, dass wir da halt schon krass abgestürzt sind, aber dass diese Phase gar nicht so lange dauert. Jetzt kann man sich durchaus vorstellen, dass die Kurse, die wir erreichen, noch ein bisschen weiterfallen, vor allem, weil wir gerade 20% und mehr gefallen sind. Oder vom All-Time-High gemessen sind es jetzt irgendwie 40%. Wir hatten letzte Woche über mögliche Tiefpunkte gesprochen. Da war der Realized-Preis bei 56K, kam der ins Spiel. Da sah das Ganze noch deutlich weiter weg aus, plötzlich gar nicht mehr so sehr. Und auch Bernstein glaubt zum Beispiel, dass wir so in dem 60K-Bereich irgendwie unseren Boden finden könnten. Rechnen dann aber auch wieder mit einer Erholung in H2. Es gibt auf jeden Fall gerade viele, viele Theorien, aber ja, was du gesagt hast, finde ich auf jeden Fall super wertvoll. Wenn ich zwei Charts zeigen müsste, die mir derzeit Hoffnung machen, dann sind es die hier. Wir haben einmal in dem hier zu sehen den Balance Change, besser gesagt, auf Large Holders. Also der Chart zeigt einfach die Wallets, die 1.000 bis 10.000 Bitcoin halten und die Änderungsrate dazu. Und die hat den höchsten Wert seit Anfang 24 erreicht. Heißt einfach, die Akkumulation unter großen Entitäten, die hat sich beschleunigt. Und parallel dazu ein Blick einmal auf die Langzeithalter, die waren ja vor allem im letzten Quartal groß im Fokus. Und auch hier schreibt der CryptoQuant-Analyst, der den Chart rausgeholt hat, während Short-Term-Holders kapitulieren, fällt es sich bei Long-Term-Holders bzw. beim Long-Term-Holder-Supply genau umgekehrt. Es steigt wieder an und das zum ersten Mal seit, wann ist das hier, Juni 25. Und auch in einer Rate, die halt ähnlich stark ist wie bei der Korrektur im April 2025. Wichtig ist aber, dass sich diese Dynamik halt auch weiter fortsetzt. Wir sehen, dass da zwischen 22 und 24 gab es ein paar Mal, dass die Long-Term-Holder wieder zugeschlagen haben, was aber nicht gleich den absoluten Boden markiert hat oder bedeutet hat, dass wir wieder aufwärts fahren. Man braucht schon richtig diese krassen Spitzen, wie wir sie hier auch sehen. Also eine krasse Akkumulation von Long-Term-Holder, damit der Kurs auch wieder massiv nach oben getrieben wird. Also wichtig, die Fortsetzung, damit wir hier eine solide Basis aufbauen können und einen Bottom aufbauen können, ne?
Ja, das zum einen, zum anderen und diese Charts, und das zeigt insbesondere auch dieser mit den Balance of Large Holders nicht so richtig, logischerweise, weil die nicht wissen, wem gehören diese Wallets. Da sind dann auch immer Wallets drin, zum Beispiel von Sailor, muss ich jetzt sagen. Der hält 700.000 Bitcoin, das ist mal, jetzt hat er wieder fast 1.000 nochmal zusätzlich gekauft. Der hat natürlich x solche Wallets. Der hält ja nicht 700k auf einem Wallet, sondern der hat wahrscheinlich hunderte Wallets, die alle irgendwie zwischen 1 und 10k Bitcoin sind. Das heißt, wenn der fleißig gekauft hat, wir wissen, er hatte ja unlängst was für 1,5 Milliarden oder was gekauft gehabt, nicht lange her, vor ein paar Wochen, letzte Woche, vorletzte Woche, das sind dann auch wieder einige Bitcoin, die er logischerweise in diese Wallet-Größen aufsplittet. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass so eine Charts dann im Endeffekt genau zeigen. Zudem muss man sagen, sozusagen ist das jetzt das Tief. Instis und Whales haben einfach kein Problem damit, auch eine Weile in den Nassen zu sitzen. Zum einen sind sie liquide genug, um das aussitzen zu können. Also sie brauchen das Geld nicht morgen, um eine neue Waschmaschine zu kaufen, um es mal einfach zu sagen. Das gehört für die zum Geschäft. Denn nur in einer Phase wie aktuell bietet sich im Endeffekt auch genug Liquidität für derartige Investoren, um sich einzudecken, ohne die Kurse selbst zu pushen, ne? Also quasi die, ja, sozusagen Paperhands, beziehungsweise Leute, die Angst bekommen und sagen, ich nehme jetzt mal Gewinne mit. Das sind die, die die Coins vermehrt abgeben und so kann man sie im Endeffekt in einen Abwärtstrend einsammeln, ohne im Endeffekt den Kurs sofort gen Norden zu drücken. Und die Instis, die akkumulieren, haben halt nicht finanziellen Druck, ihre Pussys aufzulösen. Das gehört einfach zum Geschäft. Nichts anderes zeigen die beiden Charts im Endeffekt auch mit dieser Latenz immer, ne? Dass du zum Beispiel, wie hier, das ist auch selbst in dem Long-Term-Holder-Supply-Change, dass du gesehen hast, dass die hier, als es positiv wurde, wann war das? Im Juli, August 24, da ist der Kurs dennoch erstmal zickzack, zickzack und dann im Endeffekt das tiefere Tief, also das maximale Tief, dann da im September, glaube ich, war das, ging damit einher, dass wir schon Wochen vorher hier eine heftigeren Long-Term-Holder-Supply-Change gesehen haben und dann irgendwann war der Boden drin. Also wir haben da immer eine gewisse zeitliche Latenz, bis sich dann im Endeffekt sowas dann auch materialisiert, muss man sagen. Zudem habe ich noch mal einen Chart mitgebracht, das habt ihr selber wahrscheinlich auch gesehen, ne? Durch den Schluss des Januars haben wir jetzt 4 rote Monate gesehen und damit den längsten Red Streak seit 2018, der andere ist markiert hier, damals waren es 6 Monate, es ging also noch 2 Monate weiter gen Süden, auch wenn dann schließlich etwas moderater. Das deckt sich dann aber auch im Endeffekt auch vielleicht mit dieser, und das hatten wir zum Jahresanfang angesprochen, hatte ich mal gesagt, dass wir tendenziell im ersten Quartal eher saisonale Schwäche sehen im S&P 500. Also sprich, Pull zieht der noch eine Ecke mit zurück und Bitcoin wird quasi mitgeschliffen nochmal gen Süden. Darf es nicht verwundern, wenn wir vielleicht noch 1 oder 2 schwierigere Monate durchaus sehen könnten. Und das darf ich auch bei diesen multiplen Problemherren, die wir ja nun hinlänglich kennen, darf das, ist das ja nicht komplett verwunderlich, ne?
Nee, und wo du das Stichwort hast, wir leiten mal in den Ausblick und wir gucken mal so ein bisschen das größere Bild an. Wir hatten ja letzte Woche zum Beispiel auch die Frage in den Raum gestellt, ob Bitcoin hier dem Markt möglicherweise so vorauseilt oder wir dem Markt eher hinterherhinken, also den globalen Märkten. Und jetzt scheint es eher so, als wenn wir den globalen Märkten vorausgeeilt sind. Generell aber so einfach eine übergeordnete Frage, also ist es ein Zeichen der Postpandemiezeit, dass wir einfach diese krasse Volatilität sehen, dass die gar nicht so in Zyklen gedacht ist, sondern einfach mehr so in Swings hin und her? Oder ist es wirklich vielleicht der Beginn von etwas Größerem? Also ich rede hier möglicherweise auch über einen globalen Asset-Bärenmarkt, Stefan. Wie siehst du das?
Also es gibt erstmal mehrere Gründe für diese Wohler, ne? Zum einen passen ja Wirtschaft, Unsicherheit und Co. nicht zu dem, nicht wirklich zusammen, könnte man denken, was wir an den Börsen teils gesehen haben. Klar, Krypto ist dem vorausgelaufen und Krypto zieht gen Süden, das heißt, ist definitiv Risk Asset. Das ist generell aber nicht untypisch, dass ja Wirtschaft und oder Wirtschaft und Finanzmarkt divergieren. Also Finanzmarkt einfach gesagt ist nicht gleich Wirtschaft, sondern probiert ja im Endeffekt den Finanzmarkt immer wirtschaftliche Entwicklungen vorauszunehmen. Oftmals 12 bis 18 Monate, sagt man, das ist so eine Faustregel. Und es zeigt sich ja im Endeffekt bei den AI-Aktien, oder da hat es sich gezeigt, und aktuell auch bei Rohstoffen wie zum Beispiel Kupfer und Uran, ne? Also da denkt man, die Story geht weiter, man wird die Bedarfe haben. Was machen Kupfer und Uran? Obwohl es natürlich jetzt nicht unmittelbar morgen vielleicht direkt gebraucht wird. Die Preise laufen an. Ähnlich war es bei den AI-Aktien, die in den letzten 1,5 Jahren oder was wie Nvidia massiv gen Norden geschossen sind, weil man gesagt hat, diese Nachfrage, also der CapEx-Demand bei Microsoft, Meta und Co. ist einfach da. Die wollen alle diese Chips haben. Insofern sind die Kurse erstmal weit gelaufen. Irgendwann wird dann halt sozusagen, schaut man, passt das immer noch oder sind die zu weit gelaufen? Geben die Gewinne der Unternehmen das auch her und irgendwann im Grunde genommen levelt sich das dann wieder aus. Zum anderen kommen die Kursanstiege bei Gold, Silber und Co. ja auch nicht von irgendwo, ne? Sondern sind die Auswirkungen von Dollar und Currency Debasement, das wissen wir, Dollar DXY war stark runtergefallen, als Folge vielleicht auch ein Stück weit dieser Unberechenbarkeit der weltweiten Regierung, der Kriege, der potenziellen Gefahren, die drohen. Und der Abschwung, von dem du sprichst, ist ja streng genommen eigentlich schon auch schon lange da. Wir sehen das immer noch nicht so direkt. Ich sage nur, Deutschland ist seit über 2 Jahren, mal als Beispiel, über 2 Jahren in der Rezession. Was ist? Der DAX ist im Bereich All-Time-High. Gleiches in den USA, da sind die PMIs der Industrie konstant eigentlich unter 50. Was bedeutet eher eine schrumpfende Wirtschaft? Alles wird lediglich kaschiert durch einzelne Sektoren, die den Karren ziehen. In der EU sind es Rüstungsunternehmen, die da im Grunde genommen auch bei uns dafür sorgen, dass zum Beispiel der DAX da im Bereich All-Time-High ist. Im US Teile der Mag 7 und Firmen, die in diesem Fall vom AI-Play profitieren oder profitieren könnten, also Chiphersteller, Zulieferer etc. Es gibt also schon noch Risk-Plays, einfach gesagt, die laufen und unbeeindruckt sind von der vielleicht insgesamt doch schwierigen Situation weltweit. Bei anderen, so wie Krypto zum Beispiel, zeigt sich die Risikoaversion der Anleger, weshalb ich in den letzten Monaten immer wieder meinte, nur weil die M2, also die Geldmenge, auf immer neue All-Time-Highs springt, was dann ja Liquidität suggeriert und dann noch das Ende von Quantitative Tightening und der Start von QE, das ja zusätzlich dieses Narrativ nochmal befeuert, dass das Geld dann dennoch auch erstmal in diesen Sektoren ankommen muss. Nur weil es womöglich da ist, bedeutet ja nicht, dass ich investiere. Ne? Nur weil ich 1 Million auf dem Konto habe, heißt nicht, ah, ich kann morgen zum Lamborghini-Händler gehen und kaufe mir den. Warum sollte ich? Also, ne, das Geld muss immer noch investiert werden. Bisher jedenfalls ist es nicht der Fall, Johannes. Da auch ein Stück weit vielleicht Investments, leider Krypto aktuell den Rang ablaufen, wo sich Anleger vielleicht mehr Wachstumschance oder mehr Rendite versprechen. So, Stichwort Rare Earth, Weltraum, Drohnen und Co. scheinen attraktiver. Das Blatt könnte sich dann aber ab einem gewissen Level auch wieder drehen, wenn man sieht, ey, Bitcoin, Ethereum sind jetzt einfach auf Levels runtergeschlagen worden. Ähnlich wie auch die Analysten von Bernstein und so es gesagt haben, irgendwann ist das Risk-to-Reward, dreht sich dann halt einfach und dann, ja, nach dem Abschwung ist vor dem Aufschwung.
Ja, ich denke mal, nach dieser Woche sind wir wieder ein bisschen schlauer und damit eigentlich schon zum Marktausblick erwartet uns mehr Schmerz. Ich denke, das kommt auch darauf an, was die Makrozahlen so mit sich bringen und auch in dieser Woche steht ja wieder einiges an, Stefan. Was denn genau?
Ja, was haben wir? Wir haben erste Februar-Handelswoche. Wir sehen die von mir auch gerade angesprochenen US-Einkaufsmanager-Indizes, die PMIs im verarbeitenden Gewerbe, also einfach gesagt Industrie. Die liefern Hinweise auf die konjunkturelle Lage. Am Dienstag Jobs Stellenreport, also Arbeitsmarkt in den USA. Zum Wochenmitte nochmal ISM, also die PMIs für den Dienstleistungssektor. Der war ja das, was so ein bisschen oberhalb der 50 die ganze Zeit war und die Wirtschaft auch in den USA immer noch am Laufen gehalten hat. Dann haben wir noch vorläufige Inflationszahlen der Eurozone. Am Donnerstag wird es vielleicht ein bisschen interessanter. Was macht die EZB? Neue Leitzinsentscheidung in Europa. Und dann, auf das, denke ich, gucken alle zum Wochenschluss am Freitag, die US-Arbeitsmarktdaten, die US-Arbeitslosenzahlen. Die dürfen womöglich dann auch wieder Impulse an den Finanzmärkten liefern. Zudem, ich hatte es vorhin eigentlich schon angesprochen, deswegen sage ich es nur noch mal ganz kurz, weitere Dynamik in der Berichtssaison in den USA. Wir haben am Montag, also heute, die Zahlen von Palantir, also dem ersten wichtigen AI-Player. Der Kurs war übrigens in den letzten Wochen auch deutlich zurückgekommen, muss man sagen. Und dann haben wir im Endeffekt eigentlich Mittwoch und Donnerstag, ja, Mittwoch Alphabet nachbörslich, Donnerstag Amazon nachbörslich. Das sind, denke ich mal, worauf Anleger dann ein Stück weit auch schauen.
Yes, jetzt zum Abschluss nochmal der Blick aufs technische. Bitcoin tendiert weiter gen Süden und fällt auf ein neues Jahrestief zurück. Welche Chartmarken werden denn für die Bullen in den kommenden Tagen entscheidend?
Ja, also ihr seht, ich habe mal direkt den Bitcoin-Chart rausgeholt und wie genau wir das dann eigentlich arbeiten. Das ist jetzt ein Wochenchart, ne? Eine Kerze, eine Woche. Wir seht, wir sind in der Spitze genau an dieses Tief vom April, vom 7. April rangelaufen, sind jetzt erstmal geprallt, haben immerhin vom Tief, ja, gute 4% erstmal wieder gut gemacht. Das ist erstmal positiv zu sehen, ne? Übrigens, hier ist diese besagte 200-Wochen-Linie, die ich meinte und weshalb ich auch die 69.000 so unglaublich spannend finde. Das nochmal vorweg. Ich gehe mal gerade in den Tageschart, damit, um mal zu sehen, was müssen wir jetzt eigentlich zurückerobern. Wir müssen nach dieser Gegenbewegung, die wir aktuell so ein bisschen sehen, es erstmal schaffen, dass wir den Bereich um ja 78,5, 78,6 zeitnah zurückerobern. Dann hätten wir eine Chance in Richtung eigentlich tief aus dem November, ihr erinnert euch hier, ungefähr 80.500 vom 21. November. Dieser Bereich, das ist so quasi der erste Bereich, wo im Endeffekt, ja, womöglich die nächste Abwärtswelle kommen könnte. Schaffen wir es aber, diese Zone rauszunehmen zeitnah? Weil, wie gesagt, Volatilität geht ja immer in beide Richtungen. Könnten wir tatsächlich höher laufen? Ich sehe es als maximales Kursziel, wobei ich fände es krass, wenn sie es schaffen würden, ich würde mich freuen. Aber wenn wir, dass wir diesen Bereich so um 84,5 Grad am Laufen, weil das sind die Tiefs vom 18. Dezember, vom 1. Dezember, plus das ist der Freitagsschlusskurs. Bedeutet, dort haben wir das CME-Gap, das liegt bei 84.560, glaube ich. Das wäre so das Gap-Close. Das wäre für mich dann im Endeffekt auch letztlich so das, ja, das obere Teil oder zumindest das höchste der Gefühle, was wir im Endeffekt in dieser Woche so vielleicht erwarten könnten.
Und jetzt zu dem spannenden Teil, die Marken in Richtung Süden. Wenn diese temporäre Erholung sich jetzt nicht materialisiert oder nicht weiter voranschreitet, was ist dann, womit ist dann zu rechnen, Stefan?
Ja, dafür gehe ich mal wieder gerade in den Wochenchart, damit ihr seht, warum ich das so relevant finde. Und zwar seht ihr hier diese Zone logischerweise um diese Alltime hier im März und dann bevor im Endeffekt die starke Rallye angefangen hat, die Zone, ich sag mal grob zwischen die genaue Zone sind ja 74,553, auf der Unterseite 73,5 ungefähr. Das bedeutet für mich, das ist die nächste Zone of Interest, ne? Also einfach gesagt 75 bis 73, um es sich mal einfach merken zu können. Die wird spannend, da müssen wir ran. Sollte die aufgegeben werden, habe ich auf dem Weg und wir sollten kommen, machen wirklich noch eine Welle tiefer, was nicht ausgeschlossen werden kann, wenn der gesamte Markt vielleicht auch mit schwachen Zahlen aus den USA und Quartalszahlen im Endeffekt dann doch nochmal einen finalen Diver machen sollte, wäre der Bereich 71,5. Das ist so die Zone, wo wir hier zwischenzeitlich auch per Wochenschluss immer nicht weiterkamen in 24, in quasi Mitte 24. Und dann im Endeffekt für mich 69.000 relevant. Zum einen, weil das tatsächlich das Level war, wo wir wochenlang dran gescheitert waren, bevor wir im Endeffekt diesen starken Anstieg gesehen haben. Plus, das ist das Level, das 2021er All-Time-High. Also im Endeffekt, es wäre eigentlich charttechnisch gesehen ein buchmäßig quasi vorbildlich, wenn wir hier ranlaufen würden. Wir haben hier die 200-Wochen-Linie. Und weil ich gesehen habe, dass auch sehr viel Liquidität im Buch liegt, einfach Wahlliquidität. Ich glaube, bei 69.000 liegen allein aktuell bei Binance und Coinbase zusammen kumuliert ungefähr 600 Bitcoin im Buch, nur an derzeitiger Limit Order. Das ist ein ziemlich hoher Wert. Und dementsprechend sind das dann interessante Marken, wo man zumindest mal eine Reaktion zu erwarten hätte und wo ich dann auch denke, dass sich der Markt zumindest mal jetzt für die nächsten 7 Tage stabilisieren muss, wenn es wirklich so tief geht. Ich rechne aber kurzfristig eher damit, dass wir jetzt rangen. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass wir eher Oberseite mal versuchen, diese 80.000 vielleicht wieder rauszunehmen. Ob es klappt, wird man sehen. Und Unterseite irgendwo diese braune Zone zwischen ja, 73,5 und 75 grob.
Mal sehen, vielleicht wird ein Cheeky Long unter 69.000 der Trade des Jahres. Ich schätze, am Ende des Jahres sind wir schlauer, aber damit auf jeden Fall erstmal die wichtigen Marken abgefrühstückt. Vielen Dank, Stefan. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Am Mittwoch dann zum Marktupdate gibt es wie gewohnt Stefans Chartanalysen auch von diversen Altcoins. Vielleicht könnt ihr uns ja schon mal schreiben, auf welche ihr da Lust habt. Und natürlich eine Einordnung zu allen Entwicklungen, die bis dahin stattgefunden haben, an den weltweiten Finanzmärkten, aber natürlich auch am Kryptomarkt und eure brennenden Fragen im Live-Chat beantwortet. Wir sehen uns dort am 12.30 Uhr. Macht's gut.
Genau, bis dann, ihr Lieben. Und wie gesagt, keine hohen Hebel.